Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren mit unserem Format Europa erklärt. Ich bin Finn vom EEZ Rostock.
Ich bin Nele.
Und wir wollen heute einmal ein wenig über Desinformation und Desinformationskampagnen sprechen. Ein bisschen schauen, was kann man da machen, dass man da nicht irgendwelchen falschen Nachrichten zum Opfer wird und denen aufsässig wird, dass man da irgendwas glaubt, was eigentlich gar nicht stimmt. Und wollen da mal ein paar Beispiele nennen, wie das so abläuft oder was man da an Beispielen kennt. Und ja, das ist so das Thema für heute.
Ist auf jeden Fall auch einfach ein spannendes Thema in Hinsicht auf jegliche Wahlen, die jetzt einfach auch schon gelaufen sind, aber natürlich auch noch anstehen. Wir haben ein großes Beispiel, und zwar die Wahl in Rumänien dabei. Da wird Finn nachher nochmal ein bisschen seine Expertise spielen lassen und was drüber erzählen.
Und wir haben ja auch bald die Bundestagswahl, da wird das wahrscheinlich auch nochmal relevant sein, dass da andere Staaten irgendwie schauen, wie sie da in ihrem Sinne die Wahl beeinflussen können.
Genau.
Und
ja, ist einfach ein großes, komplexes Themengebiet und ich denke mal, das sind doch einfach Sachen, die man alltäglich, wenn man auf Social Media unterwegs ist und solche Medien nutzt, die da auch ja ein großer Verstärker sind, einfach auch immer wieder ja mit sich beschäftigen sollte. Und deshalb dachten wir machen dazu einfach mal eine extra Podcast-Folge. Fangen wir eigentlich auch direkt mal so ein bisschen ein und gucken, was bedeutet Desinformation eigentlich? Also es ist einfach ein wichtiges Thema in unserer digitalen Zeit, in einer globalisierten Welt, in dem Informationsströme extrem schnell fließen. Und besonders mit Hilfe des Internets lassen sich eben schnell Inhalte und Behauptungen verbreiten, die schlichtweg einfach falsch sind oder eben nicht wissenschaftlich belegbar sind, was auch immer. Neu dazugekommen ist jetzt auch noch natürlich der Faktor künstliche Intelligenz. Ich glaube, das ist einfach ein viel diskutiertes Thema in den letzten Jahren gewesen, weil dadurch natürlich einfach falsche Videos, Bilder und so weiter erstellt werden können, auf dem es auf einmal so wirkt, dass ein Politiker, keine Ahnung, Sache XY macht oder was auch immer. Aber eben auch die digitalen Plattformen wie TikTok, Instagram, aber auch Facebook, auch wenn das jetzt vielleicht bei uns in unserer Generation gar nicht mehr so verbreitet ist, aber es ist ja trotzdem noch ein viel genutztes Medium, bekommen Menschen oftmals sehr polarisierende, kontroverse Aussagen zu Gesicht und die bekommen eben auch am meisten Aufmerksamkeit. Das ist natürlich nicht nur ein Phänomen, was man im Internet sieht, das funktioniert ja auch bei Printmedien, wie Zeitungen so, dass eben große, kontroverse Aussagen in groß gedruckten Buchstaben einfach viel häufiger dann die Menschen eben auch reizen und man da eher hinguckt.
Ja, also wenn ich auf Twitter schreibe, die Regierung macht eine gute Arbeit, dann interessiert das wahrscheinlich niemanden, ohne dass jetzt zu unterstellen, dass sie das macht, das ist natürlich politische, persönliche Meinung. Aber wenn ich schreibe, die Regierung ist, oh mein Gott, und hier und da und ich weiß nicht was alles und dann da sehr viel schreibe und das dann in einer vulgären Sprache und mit Beleidigung und was, dann würde ich sagen, hast du natürlich eine höhere Chance, dass du da Aufmerksamkeit bekommst. Also, ne, das ist ja oft mal so ein Prinzip davon. Und auch jemand, der dieses Spiel eigentlich ziemlich gut verstanden hat, würde ich jetzt mal unterstellen, ist Donald Trump, der ja auch mit Desinformation aufgefallen ist. Er hat zum Beispiel auch große Zweifel an der Briefwahl in den USA gestreut. Er hat diese Aussage von der gestohlenen Wahl da verbreitet, wo er dann gesagt hat, eigentlich haben wir gewonnen, die Wahl. Das war 2020.
Genau, als er die Wahl verloren hat und dann gab es ja den Sturm aufs Kapitol, sozusagen bevor Joe Biden dann 21 da ins Amt gehoben wurde. Ja, also ich glaube, das sind ja auch Bilder, an die man sich noch gut erinnern kann, die eben aus solchen doch auch einfach falschen Informationen heraus passiert sind.
Oder auch Aussagen zum Klimawandel, die von der Wissenschaft eindeutig widerlegbar sind. Und da gibt's genug Beispiele, ja.
Na. Ja, wir haben jetzt hier mal, oder Finn hat im Vorfeld ein paar relativ aktuelle politische Beispiele rausgesucht, wo man eben sowas ganz gut sehen kann. Dazu zählt unter anderem, was natürlich jetzt auch wieder ein sehr aktives Thema ist, was Europapolitik angeht, ist natürlich der Brexit. Diese ganze Kampagne rund um den Brexit fußte damals auch so ein bisschen ja auf Lügenkampagnen, vor allem von Seiten Boris Johnsons. Und im Vorfeld dieser Abstimmung wurde behauptet, dass Großbritannien zum Beispiel der EU wöchentlich 350 Millionen Pfund zahlen würde, die stattdessen, so die Aussage damals, lieber ins Gesundheitssystem investiert werden könnten. Und diese Aussage wurde aber später widerlegt, also das hatte gar keinen Wahrheitsbezug. Hatte natürlich aber erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Kann man jetzt natürlich argumentieren, gut, okay, der Brexit hätte vielleicht so oder so stattgefunden, auch ohne Einfluss solcher Fehlinformationen. Du meintest vorhin, Boris Johnson hat das auch auf so einen Bus irgendwie
Ja, er ist damit durchs Land getourt, ja.
Genau, also natürlich ist das nicht immer der komplette Teil der Wahrheit und die Menschen werden sich vielleicht trotzdem aus anderen Gründen für den Brexit ausgesprochen haben. Aber dennoch muss man auch anerkennen, dass eben genau solche gezielten Desinformationskampagnen da auch einfach die öffentliche Meinung und den Diskurs ja auch viel mitprägen.
Und da gab es auch einige Staaten, unter anderem Russland, die haben haben auf den sozialen Medien mit ihren Bots oder wie auch immer, die haben auf jeden Fall da dafür gesorgt, dass Brexit, Pro-Brexit-Sachen mehr geliked werden und mehr verbreitet werden und so weiter und so fort, ne?
Ich glaube auch vor allem, was natürlich immer noch ein präsentes Beispiel ist, wir haben es damals wahrscheinlich alle, ja, wurde totgekaut in den Medien, aber zur Pandemiezeit während Corona gab es natürlich diese ganzen mittlerweile schon Verschwörungstheorien, aber das hat am Anfang, würde ich jetzt mal einfach so behaupten als These, ja auch viel einfach mit Desinformation und Falschinformation angefangen. Seien es jetzt irgendwie die Nanochips, die in Impfstoffen enthalten sind, irgendwelche Erzählungen von großen 5G. Weltverschwörungen, 5G und Bill Gates und also das sind glaube ich alles Sachen, die haben wir auch immer noch alle im Gedächtnis. Das ist ja auch heutzutage immer noch auf diesen ganzen Demos, wie es ja immer so schön gesagt wird, die Schwurbel-Demos, wie auch immer in Anführungsstrichen, sind das ja immer noch Themen und es ist ja trotzdem einfach auch eine Realität der Menschen, die daran glauben ein Stück weit und das eben dann auch im Internet publizieren und verbreiten und so weiter. Also das nimmt dann natürlich auch Auswüchse an und Maßstäbe, die kann man wahrscheinlich gar nicht vergleichen, wenn man da jetzt einfach nicht dran glaubt in dem Moment, aber zumindest während der Pandemiezeit sind eben diese Fehlinformationen auch einfach viel gestreut worden.
Ja, und da gab es natürlich auch kontroverse Aussagen und natürlich ist es legitim, sich auch gegen die Impfung zu entscheiden persönlich, aber diese ganzen Falschaussagen, die genau. dann gegen die Impfung da getätigt wurden, um dagegen die Impfung mobil zu machen, ist natürlich schon, ja.
War einfach viel im öffentlichen Diskurs, ja.
Ja. Dann haben wir noch ein Beispiel für eine historische Desinformation, vielleicht hat das der ein oder andere auch schon mal gehört. Ich fand das ganz amüsant. Und zwar der HIV-Virus, also AIDS, das ist ja Anfang der 1980er Jahre. Hat sich das verbreitet und damals war es tatsächlich der KGB und die Stasi oder KGB mit Hilfe der Stasi oder die Stasi hat da unterstützt wahrscheinlich. Die haben das Gerücht in die Welt gesetzt, dass das eine Krankheit ist, die in US-Militärlabors irgendwie entwickelt worden ist und in die Welt gesetzt worden ist. Und wenn man jetzt einfach mal guckt, wer profitiert von dieser Info? Also natürlich alle, die gegen die USA sind. Ne, das ist, um die Amerikaner zu delegitimieren und ja.
Ja, bei diesen historischen Beispielen, ne, also mittlerweile ist das ja in Retrospektive, ist auch ein viel erforschtes Thema, vor allem so in den Geschichtswissenschaften, Politikwissenschaften, ist natürlich auch zu Zeiten des Kalten Krieges, da wurde ja auch einfach sehr viel mit eben diesen medialen Kampagnen gearbeitet.
Ja, ist auch ein Informationskrieg.
Genau, ne, also war es ja auch ein Stück weit, also von daher, das kann man ja mittlerweile, ist das irgendwie so weit weg auch schon wieder, aber ich glaube, solche Aussagen könnten auch heutzutage in ähnlicher Form auch wieder getätigt werden. Was natürlich jetzt zu diesen historischen Beispielen auch dazugehört, ist natürlich die Zeit des Nationalsozialismus, kann man jetzt schwer natürlich auf einen Sockel stellen mit vielleicht anderen Beispielen an Desinformationskampagnen auf TikTok, wo es um irgendwelche anderen banalen Sachen geht, aber einfach nur der Vollständigkeit halber kann man natürlich auch sagen, dass zu Zeiten des Nationalsozialismus die ganzen Lügen, absichtlich verbreiteten systematischen Lügen über Juden und Jüdinnen seitens der deutschen Regierung, natürlich also dieses ganze Spektrum Antisemitismus, was da einfach ja einen ganz anderen systematischen Faktor nochmal hatte, also da war es ja seitens des Staates, diese Lügen, die verbreitet wurden. Ja.
Und das war natürlich auch noch vor dem Internet, ne? Das
genau.
macht es natürlich auch noch mal ein bisschen anders.
Also ist wahrscheinlich ein bisschen schwer zu vergleichen, aber grundsätzlich wurden da ja auch einfach Fehlinformationen, Lügen und Falschaussagen systematisch in der Bevölkerung verbreitet, um eben ein gewisses Stigma, eben Antisemitismus zu erzeugen oder eben dann auch den Einmarsch in Polen zu legitimieren, zu begründen vor der eigenen Bevölkerung ein Stück weit.
Da gab es ja auch so eine wirre Geschichte mit so einem Radiosender, wo irgendwelche polnischen Milizen angeblich in Deutschland einen Radiosender überfallen haben. Aber wen das interessiert, der kann da ja gerne nochmal googeln, da kann man sich das ein bisschen genauer durchlesen. Um nochmal zu den aktuellen Phänomenen zurückzukommen, was fällt uns da so ein? Also was mir noch eingefallen ist, da gab es so einen Deepfake-Videoanruf, wo ich meine, es war...
Franziska Giffey?
Genau, ja. Franziska Giffey ist in Berlin darauf reingefallen und da wurde mit so einem Deepfake Wladimir Klitschko sozusagen gefälscht und letzten Endes waren das irgendwelche Aktivisten,
Akteure,
was auch immer, Akteure und sie ist darauf reingefallen, natürlich dann irgendwann aufgefallen, aber ja, es wäre dann so ein Beispiel für aktuelle Desinformationen. Ne?
Oder auch, was wir hier als Teil unserer 12-Sterne-Veranstaltung hatten, der Papst im Daunenmantel, also es war ja auch ein relativ bekanntes, fast schon Meme irgendwie, dieses Bild, was da vor ein paar Monaten auch, oder schon auch ein bisschen länger her, ne, als das rumgegangen ist, ja, ich meine, das war jetzt im Endeffekt eher ein bisschen witzig, weil es halt offensichtlich war, aber das war auch ein bisschen mehr so dieses, ey, guck mal, was wir mit KI alles machen können, aber trotzdem birgt das natürlich Gefahren, vor allem, wenn es dann eben, kann man vielleicht auch nochmal differenzieren, natürlich in dieses politische Spektrum geht, wo es dann eben auch seitens eines Staates, wie zum Beispiel in Russland, gezielte Desinformationskampagnen gibt oder ob es dann halt eher im persönlichen Spektrum passiert. Das sind natürlich auch immer wieder Beispiele, die man vor allem im Zusammenhang mit KI hört, dass zum Beispiel Schauspielerinnen, bekannte Frauen, Persönlichkeiten, wie auch immer, in irgendwelchen pornografischen Sachen dann mit ihrem Gesicht auftauchen, obwohl sie sowas nie aufgenommen haben. Das sind einfach riesengroße Debatten, die jetzt vielleicht, also natürlich auch hochpolitisch sind, weil es da um Frauenrechte geht. Wir wollen jetzt aber ein bisschen mehr gucken, okay, was gibt's da vielleicht auch innerhalb der Europäischen Union, eben im Zusammenhang mit Ukraine-Krieg, im Zusammenhang mit Russland, irgendwie für Sachen, die eher so von der Staatsseite auskommen. Aber dennoch, das an dieser Stelle auch nochmal zu erwähnen, das kann natürlich auch einfach für die persönlichen Rechte von Frauen, von Menschen einfach auch große Einschnitte im Leben haben, solche gezielten KI-Falschkampagnen, nenne ich es jetzt mal.
Ja, also wenn das da um Frauen geht, dann wird natürlich versucht er, den Frauen persönlich zu schaden. Beim Papst im Daumenmantel, da wird jetzt, kommt jetzt eher weniger irgendjemand zum Schaden. Und wenn da irgendwelche gefälschten Videoanrufe von Klitschko gemacht werden, da ist natürlich offensichtlich, dass man da irgendwie Klitschko irgendwelche Aussagen im Mund legen will und letzten Endes ihm und der Ukraine zu schaden. Ja. Ne? Der Kreml führt ja auch einen Informationskrieg, um natürlich dafür zu sorgen, das ist ja das Hauptinteresse, dass wir die Unterstützung für die Ukraine, ob humanitär oder mit Waffen, da kann man ja auch drüber diskutieren, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, das ist ja auch absolut legitim, aber dass man zum Beispiel humanitäre Hilfe und so weiter, wenn da der Strom ausfällt und so weiter, ne, dass man da weiterhin unterstützt. Und da sind natürlich einige Narrative dabei, zum Beispiel, ich glaube, das ist das bekannteste Narrativ, das nachdem der Krieg losging, das war das Narrativ, Russland kämpft gegen Faschisten und gegen Nazis in der Ukraine. Und das ist, glaube ich, auch noch das Offensichtlichste, wo die meisten merken, hey, das kommt irgendwie nicht so ganz hin. Natürlich gibt es in jeder Armee gibt es, glaube ich, irgendwie einige Leute, die ganz weit rechts stehen.
Ja, also ich meine, das sind ja auch immer wieder Sachen, die es auch in der deutschen Bundeswehr gibt und eindeutig kritisiert werden muss und sollte. Dass natürlich jetzt da in der Ukraine vielleicht auch Nazis zugegen sind, das ist auch garantiert so.
Ja, also das ist auch bei der Bundeswehr. Also,
genau, das so gezielt rauszunehmen als ganz kleinen Teilaspekt und das dann auf einmal als staatlichen Legitimationsgrund zu nehmen für so einen Angriffskrieg. Ja, da ist dann halt eben das ist genau der Knackpunkt, wo man dann eben fragen muss, ist es hier eigentlich gerade noch eine richtige Aussage oder wird da eben jetzt gezielt was verbreitet, um einfach einen Angriffskrieg zu legitimieren?
Da wird dann halt ein Einzelfall genommen, um das dann auf die gesamten Ukrainer zu münzen. Ne? Und dann ist natürlich auch noch so ein anderes Narrativ, die Russen und die Ukrainer sind eigentlich ein Volk und die gehören eigentlich zusammen. Oder das ist dann so Täter-Opfer-Umkehr. Der Westen ist natürlich nicht in Russland einmarschiert, sondern Russland ist in die Ukraine einmarschiert und hat da einen Krieg begonnen. Und das russische Gegennarrativ wäre dann, der Westen führt eigentlich Krieg gegen Russland und will Russland zerstören und deshalb müssen wir uns wehren. Das ist auch russische Propaganda oder kremlnahe Desinformation. Und was natürlich auch eine Information ist, die Russland sozusagen befeuert, weil sie davon profitieren, ist, dass man einfach sagt, die Unterstützung der Ukraine in Deutschland ist zu teuer und wir schädigen uns damit selbst und deshalb sollten die Deutschen das lassen. Und das ist natürlich auch eindeutig eine Information, wo Russland am Ende von profitiert, ne?
Also das ist ja immer so ein bisschen die Frage, da werden wir auch später noch drauf eingehen, wie man dann mit sowas umgeht. Also, ne, das irgendwie so ein bisschen zu hinterfragen, okay, was lese ich hier gerade und welcher staatliche Akteur, welcher politische Akteur, was auch immer, profitiert denn gerade davon? Das sind natürlich alles sehr, sehr große politische Themen, die wir jetzt irgendwie so ein Stück weit auch einfach anreißen und jetzt auch nicht in voller Gänze irgendwie diskutieren können. Deshalb wollen wir jetzt einfach mal auch wieder ein bisschen mehr zu dem rein faktischen Thema, was ist eigentlich Desinformation, zurückkehren. Wir haben uns jetzt ein paar historische und ein paar aktuelle Beispiele angeguckt, wo das der Fall ist. Was vielleicht irgendwie ganz spannend ist bei der Frage, was steckt hinter Desinformation, man kann so ein bisschen die Akteure, die daran beteiligt sind, von denen das eben kommt, so ein bisschen unterteilen. Also es gibt auf der einen Seite, wie wir gerade eben schon gesagt haben, staatliche Akteure, die eben eindeutig ein politisches Ziel haben, wie zum Beispiel Unruhen zu stiften, eben einen Wahlerfolg entweder im eigenen Land oder eben auch in anderen Ländern irgendwie zu beeinflussen oder herbeizuführen. Das ist eben zum Beispiel durch diese russischen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Trollfabriken, wie das ja immer so genannt wird, der Fall. Also wenn da eben auf Social Media bestimmt, keine Ahnung, auf X oder jemals Twitter oder halt auf TikTok ganz viele Accounts eben Sachen voll Spam mit irgendwelchen pro-russischen Informationskampagnen. Dann gibt es natürlich auf der anderen Seite aber eben auch private Akteure, die jetzt vielleicht nicht, also einfach nicht staatlich sind, die zum Beispiel eher wirtschaftliche, das heißt monetäre Motive und Anreize haben, eben durch Klicks dann eben Werbeeinnahmen auch einfach zu generieren und da einfach viel Kohle mitzumachen und da dann gehen dann einfach gezielt eben polarisierende, falsche Aussagen verbreiten. Und natürlich ist wahrscheinlich auch eine Schnittmenge, oft kann man das ja auch nicht scharf oder wirklich haargenau trennen, gibt es auch einfach Individuen, also einfach private Personen, die jetzt vielleicht nicht direkt einen wirtschaftlichen Anreiz dahinter sehen, sondern einfach aufgrund von, naja, ich will jetzt auch nicht allen Unwissenheit unterstellen, aber eben einfach mangelnder anderer Informationslage oder der Fähigkeit, Medienkompetenz, was auch immer, oder gekoppelt dann auch einfach an ideologischen Überzeugungen und Gründen dann eben einfach als Individuum, als Privatperson einfach auch Sachen verbreiten, sei das jetzt eben auf Facebook oder sonst was, ist immer so ein bisschen das klassische Beispiel. Mhm. Das ist so ein bisschen die Unterteilung, die man bei den Akteuren da nehmen kann.
Wir haben das ja schon gesagt, soziale Medien tendieren dazu, solche emotionalen Sachen oder solche falsche Informationen, die dann einfach mehr Aufmerksamkeit erregen, weil natürlich haben soziale Medien auch ein monetäres Interesse und dementsprechend wird das dann da auch manchmal bevorzugt. Warum ist das so gefährlich? Also Wahlen, ne? Einflussnahme auf Wahlen, da wäre dann die US-Wahl zum Beispiel ein Beispiel, wo Russland ja auch unterstellt wurde, dass sie da irgendwelche Sachen beeinflusst haben oder versucht haben. Polarisierung oder Spaltung der Gesellschaft wäre jetzt auch wieder Brexit ein Beispiel, das hat die britische Gesellschaft ziemlich gespalten. Dann gibt es zum Beispiel auch, wenn wir jetzt nochmal an die Separatisten in Spanien denken, in Katalonien, die wurden teilweise, da gab es auch, soweit ich das lesen konnte, gab es da auch Verbindungen nach Russland, weil die auch ein Interesse da haben, dass man da irgendwie gewisse Instabilitäten fördert in Spanien und das Land spaltet. Ja, Gesundheit, also Covid-19, da kann das sogar dazu führen, dass natürlich, dass man falsche Informationen über eine Krankheit verbreitet und dadurch Leben gefährdet, weil Menschen dann irgendwie davon ausgehen, ja, ist ja irgendwie völlig ungefährlich und deshalb ist es egal, wie ich mich verhalte. Das sind natürlich auch falsche Informationen. Ja, oder Unternehmen, dass man da halt Rufschädigungen betreibt in der Wirtschaft, ne? Um jetzt nochmal ein aktuelles Beispiel aufzugreifen, ich will es jetzt auch nicht zu lange besprechen, aber es gab vor kurzem die Präsidentschaftswahlen in Rumänien, da war die erste Runde der Präsidentschaftswahlen und die wurden von Georgescu gewonnen. Das ist ein rechtsextremer nationalistischer Politiker, der die Zeit des Nationalsozialismus in Rumänien auch verherrlicht, der sehr pro-russisch und pro-Putin eingestellt ist und der, ja, wenn man das so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, auch sehr europaskeptisch und auch sehr skeptisch gegenüber der NATO eingestellt war. Und er wollte auch zum Beispiel, dass man ein Großrumänien gründet und dann Moldau mit zu Rumänien anschließt. Ob die das wollen, wäre dann wahrscheinlich nicht ganz so klar. Ob die das wollen, weiß ich nicht, ob ihn das dann interessiert, aber naja. Und er wollte dann am 8. Dezember, war da die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen und da ist er dann wieder angetreten. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass diese Präsidentschaftswahlen, die wurden vom Verfassungsgericht abgesagt, nachdem der amtierende Präsident, der hatte Dokumente des Geheimdienstes veröffentlicht und die haben nahegelegt, dass diese Wahlen, die erste Runde, die Georgescu also gewonnen hat, dass das massiv aus dem Ausland beeinflusst wurde. Ja, um dann noch ein paar Zahlen zu nennen, also vor der ersten Runde lag er so bei 2-4% in den Umfragen.
Was schon wirklich doll wenig ist.
Ja, und hat die dann gewonnen und er ist als unabhängiger Kandidat ohne Partei angetreten und er selber hat laut eigenen Angaben 0 Euro für seinen Wahlkampf ausgegeben, weil die Leute ihm freiwillig geholfen haben, wie auch immer. Also um dann die Wahl zu gewinnen, das hört sich schon mal ziemlich unrealistisch an und die Erklärung laut dem Geheimdienst ist dann, dass auf TikTok wurde er halt massiv vom Algorithmus bevorzugt und normalerweise ist das wohl so, dass diese Inhalte, die mit der Präsidentschaftswahl zu tun haben, dass die auf TikTok als politisch und mit der Präsidentschaftswahl markiert werden müssen. So dass man weiß, ich habe hier irgendwie einen politischen Inhalt. Das wurde aber bei seinen Videos und Videos, die sich zu ihm positiv und von ihm selber gepostet wurden, nicht gemacht. Und die wurden vom Algorithmus bevorzugt. Und dann ist im Nachhinein auch noch rausgekommen, dass verschiedene Influencer bezahlt wurden, um Videos zu machen, indem sie sich in seinem Sinne oder für ihn äußern. Und dann gab es auch noch Verbindungen zu russischen Bots und Trollfabriken, nennt man das, glaube ich. Und es gab da ungefähr 25.000 Accounts auf TikTok, die sich sozusagen in seinem Sinne geäußert haben, da geliked haben und was weiß ich alles. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Rumänien hat zwischen 20 und 19 Millionen Einwohner und seine Videos auf TikTok hatten am Ende mehr als 53 Millionen Klicks. So.
Ja, also macht sich schon mal so ein bisschen eine Lücke auf, wo man sich fragt, ja, wie?
Wie funktioniert das alles? Ja, und laut dem Geheimdienst, also China natürlich über TikTok sozusagen dann involviert und Russland wird dann da als Drahtzieher gesehen, auch hinter diesen Bots und so weiter, ne? Und das ist natürlich ein massiver Fall von Wahlbeeinflussung.
Absolut. Also es ist ja auch einfach in unserem neuen technischen, modernen Zeitalter einfach ein Ding, dass eben Wahlkampf einfach jetzt auch ganz anders geführt wird. Eben wie wir sehen, ob es jetzt auch Maximilian Krah ist, der auch vor der Europawahl zum Beispiel ganz, ganz doll auf TikTok aktiv war. Diese Videos werden wir vielleicht auch alle gesehen haben. Also ich glaube, das ist auch einfach ein Wandel, der erstmal unabhängig von diesen Desinformationskampagnen einfach auch vorhanden ist, dass eben auch in Wahlkämpfe viel mehr digital geführt werden. Aber gleichzeitig sieht man da auch einfach, welches Risiko das eben birgt, wenn das dann eben nicht irgendwie ja in einer Art und Weise gesteuert wird, sondern eben einfach von so einem Algorithmus, der ja eben einfach auch nur wirtschaftlich denkt ein Stück weit.
Dementsprechend gesteuert die ist, Videos ja. von Krah, die ja auch sehr polarisierend waren, die haben ja auch wahnsinnig viele Klicks und Aufmerksamkeit bekommen. Ne?
Ja, also das ist einfach, glaube ich, ein großes Feld, eine große Frage. Aber jetzt mit diesem Beispiel in Rumänien ist es einfach brandaktuell und da sieht man einfach, was das so anrichten kann und vor allem, wenn dann eben gezielt solche Sachen beeinflusst werden. Wir haben jetzt auch nochmal eine kleine Übersicht hier rausgesucht von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da ist so ein bisschen aufgeschlüsselt, okay, was ist jetzt eigentlich Fake News, also Desinformation und was zählt nicht dazu. Also keine Fake News sind zum Beispiel auch einfach, klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber in dieser Statistik oder in dieser Übersicht hier ist es betitelt als Poor Politics und Poor Journalism. Also einfach übersetzt schlechte Politik und schlechter Journalismus. Also das bedeutet einfach, falls jetzt irgendein Journalist, der seine Arbeit halt nicht gut macht, einfach in Anführungsstrichen aus Versehen nicht intendiert sozusagen Falschinformationen aufgrund journalistischer Fehler verbreitet, dann fällt das eben nicht direkt unter Fake News, genauso wie bei Poor Politics. Also das wird dann eben auch oft, zum Beispiel Donald Trump hat das ja auch viel verwendet, diesen Begriff Fake News, wird es eben gezielt als politischer Kampfbegriff gegen zum Beispiel etablierte klassische Medienangebote wie eben auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder so verwendet. Was natürlich da auch so ein bisschen, ich würde es fast als Graubereich bezeichnen, reinzieht, ist natürlich eben Clickbaiting, also was wir vorhin schon meinten, große Schlagzeilen.
Überschriften und irgendwelche polarisierten Aussagen.
Genau, so Teaser und sowas, damit man einfach die LeserInnen online zum Beispiel im Blog eben genau auf diesen Artikel zu klicken, kann man sich wahrscheinlich streiten, wo fängt da Desinformation an, wo hört das auf und so weiter. Genau, und dann gibt's natürlich auch einfach Satire. Das heißt also einfach mal Überspitzung von politischen Inhalten oder gesellschaftlichen Inhalten, aber eher als Stilmittel, um Gesellschaftskritik zu üben. Das ist in der Regel aber eben auch als solche gekennzeichnet und erkennbar.
Zum Beispiel der Postillon oder sowas.
Genau, also obwohl es da auch genug Kommentare immer wieder drunter gibt, wo Leute das vielleicht nicht direkt checken oder nur so ein bisschen, um das mal abzugrenzen. Und was natürlich auf der anderen Seite eindeutig Fake News sind, sind eben ja gezielte Verbreitung von falschen und irreführenden Informationen, die zum Beispiel eben jemandem schaden können. Darunter fallen eben zum Beispiel, wird hier genannt, der Misinterpreted Content. Also, dass einfach Sachen aus dem Kontext bewusst rausgerissen werden oder eben, keine Ahnung, nur so ganz kurze Statements, die dann von Politikerinnen oder so, die dann einfach in einem anderen Kontext wiederverwendet werden. Dann manipulierter Content, also das ist eben einfach, keine Ahnung, gefakte Bilder.
Das wäre dann KI-Bilder oder sowas, ne?
Ja. Und am Ende einfach auch noch völlig frei erfundene Inhalte, also wenn einfach wirklich komplette banale Lügen verbreitet werden, ja.
Also um das nochmal, ne, Fake News, wenn ich weiß, dass das, was ich hier gerade schreibe, falsch ist, dann ist das dann der Moment, in dem ich...
Ja. Ja. Aber ist natürlich auch ein bisschen schwer abzugrenzen. Ja,
ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist dann immer das Abzugrenzen von Meinungen und Fakten.
Genau.
Und da ist dann wahrscheinlich da diese schwierige Trennlinie. Ja, wie geht man mit Desinformation um? Also allgemein natürlich wichtig Medienkompetenz, dass man kritisch Sachen hinterfragt, die man selber liest, egal wo. Und dass man halt miteinander spricht, auch über Sachen, die man gelesen hat, um dann zu hören, was andere dazu zu sagen haben. Wir haben da mal ein paar Schritte rausgeschrieben, wie man denn verhindern kann, dass man Opfer von Desinformationen wird. Und das sind so allgemeine neutrale Tipps, die eigentlich ziemlich gut
sind. Ein bisschen selbsterklärend sind, aber es ist immer ganz gut, da nochmal drüber zu reden.
Ja, also erster Schritt ist, dass man sich nicht versucht, oder dass man versucht, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen. Das hatten wir ja gerade eben ja auch schon ein bisschen angesprochen. Das ist oft das Ziel, dass man versucht, jemanden wütend, traurig, ängstlich oder frustriert zu machen. Angst ist natürlich auch immer viel Angst vor Fülle die Lücke, irgendwas, und dementsprechend versucht man dann Menschen zu manipulieren, das eine oder das andere zu machen. Und da sollte man versuchen, immer möglichst diese Gefühle erstmal außen vor zu lassen und dann ganz nüchtern zu überlegen, was ist das hier und wie kann man das einordnen?
Also ich glaube, so ja, einfach Angst im politischen Kontext ist ja auch einfach, ja, in Zeiten von Krisen auch einfach legitim, das zu haben. Es ist dann halt nur die Frage, okay, wer hat denn jetzt eigentlich was für eine Absicht mit so einer Schlagzeile, die dann vielleicht eben sehr provozierend oder ja polarisierend ist. Also ist die Frage, wer profitiert denn jetzt von dieser Information oder von dieser Aussage?
Einfach das, die Absicht hinterfragen.
Genau, die Absicht einfach ein bisschen hinterfragen und das Ganze irgendwie einordnen und dahingehend natürlich auch die Quellen einfach hinterfragen. Also wer hat das geschrieben? Kann ich sehen, woher das kommt? Ist natürlich schwierig, vor allem bei irgendwelchen Bots oder so im Internet. Das kann man ja eben einfach nicht immer so easy nachvollziehen oder verfolgen. Was da helfen kann, ist einfach, dass man verschiedene Medien benutzt. Also dass man jetzt eben nicht nur, wenn man auf Facebook diese eine Schlagzeile liest oder in der und der einen eingängigen Zeitschrift oder Zeitung, dass man eben nicht nur da bleibt, sondern dann auch einfach mal die Suchmaschine anschmeißt, den Fernseher anmacht, ist vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß, aber zumindest hat die Europäische Union das dann damit aufgeschrieben. Radio hören, Zeitung lesen, also einfach verschiedenste Medien, vielleicht auch eben aus unterschiedlichen politischen Spektren und Richtungen sich das mal angucken. Ich meine, jede Zeitung hat auch irgendwo so ein bisschen politische Richtungen, die sie vielleicht auch neigt.
Ja, genau, FAZ eher konservativ, genau. Die Taz wäre irgendwie eher was Linkes, links, genau. Die Bild wäre auch eher konservativ oder was gibt's denn noch? Die Zeit wäre wahrscheinlich eher so Mitte-Links, würde ich
ja,
sagen.
Ja, ist
oder
wahrscheinlich
eher Mitte.
Auch für jeden immer so ein bisschen unterschiedlich.
Ja, ist
aber
wahrscheinlich
zumindest,
auch persönliche Einschätzung. Ne?
Genau, also einfach ein bisschen das auch nutzen, dass es da dieses vielfältige Medienangebot in Deutschland zumindest gibt, dass wir da eben jetzt nicht nur eine Staatspropaganda haben, sondern einfach verschiedene Sachen. Und von daher sollte man da einfach an verschiedenen Stellen eben gucken, wo kriege ich Infos her und das so ein bisschen für sich selbst einzuordnen. Ja.
Die Europäische Union, die hat sich da auch ein bisschen beschäftigt, und zwar gibt es die Europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien und deren Ziel ist, dass man sich mit Desinformationen beschäftigt und die versucht zu bekämpfen. Und da gibt es noch eine Website, und zwar heißt die EU versus Desinfo, also die EU gegen Desinformation. Das ist eine Website der Europäischen Union und da gibt es viele verschiedene Artikel, auch hauptsächlich geht es da um Desinformationskampagnen, die von Russland aus gestartet werden oder vom Kreml. Und da geht es halt einfach darum, da wird in Artikeln darüber aufgeklärt, was ist hier vom Kreml in die Welt gesetzt oder was kommt Russland zugute, was sind Narrative, die im russischen Interesse sind und die verbreitet werden. Und es geht da einfach halt darum zu gucken, wie kann man Desinformation von echten Informationen trennen. Und ja, es ist eine spannende Website, da gibt es einige interessante Artikel und die wird betrieben von Experten aus den Bereichen Kommunikation, Journalismus, aus den Sozialwissenschaften und auch Russistik. Ich würde das mal ganz einfach als Russlandwissenschaftler bezeichnen, also Menschen, die sich mit russischer Kultur, Sprache und den Menschen dort auskennen.
Ja, also ich glaube, das ist einfach ein riesengroßes Thema, was wir jetzt versucht haben abzudecken, vor allem irgendwie, weil es ja auch in alle möglichen Politikbereiche und Gesellschaftsbereiche reinfließt. Also ich glaube, so diese Fähigkeit zu haben, sich kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen, das bedeutet eben auch, natürlich kann man ja auch die Ampelkoalition oder was auch immer, die deutsche Politik, sollte man ja auch als Privatperson gern mal kritisieren und sich eben mit Sachen auseinandersetzen, und weil das ja auch immer so ein gängiges Argument ist irgendwie, so die Staatspropaganda wird dann eben geschluckt und es gibt nur diese eine Möglichkeit, sich zu informieren oder was auch immer, dass zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk so staatstragende Propaganda machen würde. Also natürlich sollte man sich auch kritisch einfach mit Politik auseinandersetzen und das ist auch wichtig, da solche Sachen zu üben, so als Grundbaustein, aber gleichzeitig ja sollte man dann eben auch einfach fähig sein, sich eben in verschiedenen Ecken um Punkten zu informieren und dann eben nicht nur bei dem einen Facebook-Beitrag, den man da vielleicht gerade sieht, der eben sowas verbreitet. Ich hoffe, wir haben es irgendwie ein bisschen runterbrechen können, was das ist, weil es ein hyperkomplexes Thema ist. Ich glaube, die Folge ist jetzt auch viel länger geworden als geplant, aber im Endeffekt muss man da auch einfach immer ein bisschen selber für sich gucken, was da geht und was nicht.
Ich hoffe, wir haben das gut politisch neutral ein bisschen da erklären können, haben da ja auch verschiedene Beispiele genommen, ohne dass wir, um das nochmal ausdrücklich zu sagen, da die Positionen an sich delegitimieren. Das ist einfach nur so, dass teilweise diese Meinungen oder diese Meinungsrichtung befördert wird mit
Genau.
Desinformation. Man kann auch, um das nochmal zu sagen, man kann auch für den Brexit sein,
Ja.
weil die EU ein Demokratiedefizit hat und das ist natürlich ein valides Argument, dass die EU demokratischer sein könnte. Die EU ist natürlich keine perfekte Institution, an der an sich es auch viel zu kritisieren gäbe. Um das nur ausdrücklich nochmal zu sagen, dass wir uns da natürlich politisch neutral
Ja.
positionieren.
Und auch wenn es jetzt viel so um dieses Russland-Ding ging, aber das ist nun mal einfach auch brandaktuell immer noch mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine. Von daher haben wir da jetzt auch ein bisschen mehr den Fokus drauf gelegt.
Genau.
Aber ist eben auch ein hyperkomplexes Thema. Ich meinte es ja vorhin schon. Man kann jetzt auch in so einer Folge eben mal nicht den Russland-Ukraine-Krieg bis ins letzte Detail irgendwie
Ja.
ausdebattieren und ausdiskutieren. Das ist ja auch gar nicht der Sinn dahinter, sondern einfach zu gucken, hey, wo gibt es eben vielleicht Desinformationskampagnen, die das Ganze mit beeinflussen, weil es da eben auch im Endeffekt um Menschenleben geht. Ja, ich glaube aber, wir haben jetzt genug dazu gesagt.
Wahrscheinlich schon.
Und ja, danke für alle, die jetzt bis zum Ende zugehört haben und eingeschaltet haben. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem weiteren spannenden Thema bei unserem Podcast. Ansonsten haben wir diese Website von der EU gegen Desinformation dann auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr gerne auch nochmal vorbeigucken. Und ansonsten findet ihr da wie immer unsere eigenen Social-Media-Auftritte.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss.